der Wohlstandsbildner Podcast. Heute ja ausnahmsweise ein etwas längerer für Orientierung in höchst volatilen Zeiten. Servus und hallo da draußen an den Lautsprechern. Wer von euch dick in ETFs oder Bitcoins investiert hat, der verfolgt vielleicht mit Sorge, wohin allseits gerade also Mitte März 2025 die Kurse gehen, nämlich runter. Ein maßgeblicher Faktor dafür ist nicht das desaströse Ergebnis der deutschen Bundestagswahl. Ja, warum desaströs? Weil es kein klares wirtschaftsfreundliches Ergebnis ist, das der künftigen Regierung Handlungsfreiheit gibt. Wenn es so bleibt wie nach den Sondierungsgesprächen, dann gilt für mich in Bezug auf Friedrich Merz als künftigen Kanzler großartig, was er außenpolitisch mit Frankreich, Polen und Großbritannien plant. Vielleicht kann er ja aufholen, was die Ära Merkel, die sich immer mehr als Pannenära herausstellt, versäumt hat. Aber grauenhaft, was er innenpolitisch plant, sofern keine Staatsstruktur- und Kostenreform vorgenommen werden. Doch darum geht es jetzt nicht mehr für mich in diesem Podcast. Die Wahl ist vorbei. Es gilt jetzt, mit dem Ergebnis zu leben. Und wer damit leben können will, ist gut beraten, sich um einen erfolgreichen Vermögensaufbau zu bemühen, der nicht auf Schulden beruht wie beim Staat, sondern auf Wertschöpfung. Ich weiß, klingt wie eine Dauerschleife, aber mir gefällt sie selbst immer wieder aufs Neue, denn diese Dauerschleife taucht in immer neuen Zusammenhängen auf. Und diese Regierung ist ein neuer Zusammenhang, der jeden Bürger brutal ärmer machen wird, sofern er die kommenden Kosten und Abgaben nicht durch privaten Vermögensaufbau kompensiert. Also, warum gehen die wichtigsten Indizes der Welt, also die amerikanischen und infolge davon alle anderen ebenso, gerade nach unten? Der Hauptgrund ist natürlich wieder mal Donald Trump, von dem man sich Kursexplosionen gewünscht hat. Aber jetzt könnten es erstmal Kursimplosionen werden. Das wird genügend Ängstliche dazu veranlassen, zu verkaufen und Verlust zu realisieren. Und vor allem die Tech-Werte verbreiten ja Panik. Tesla hat seinen Wert von 1,4 Billionen auf 700 Milliarden Dollar glatt halbiert, sodass Drill Baby Drill Trump jetzt sogar Werbung für Tesla machen muss. Wie peinlich ist das denn? Doch die Märkte spiegeln nur eine berechtigte Sorge letztendlich. China nämlich steckt für seine Verhältnisse und Ansprüche schon mittendrin in einer Rezession und in einer Deflation. Die Nachfrage dort ist so gering, dass sich die Händler nicht mehr anders zu helfen wissen als mit einer Absenkung ihrer Preise. Doch da, wo China jetzt ist, könnten auch die USA bald landen. Die Leute und wahrlich nicht nur die Amerikaner haben Angst vor einer amerikanischen Rezession. Und keine geringere als die Federal Reserve Bank mit ihrem Ableger in Atlanta, den ich letztes Jahr im November noch besucht habe, die Fed gibt dieser Angst richtig Feuer, indem sie das erste Quartal 2025 in den USA als rezessiv eingestuft hat. Das ist auch kein Wunder, denn nirgendwo haben Zölle jede Wirtschaft angekurbelt. Daher ist es vielen auch schleierhaft, warum Trump diesem Irrglauben folgt mit seiner rauf-runter-rauf-runter Zolltaktik. In anderer Hinsicht tut die Trump-Administration womöglich das Richtige, längerfristig betrachtet. Sie korrigiert die Märkte mit diesen jetzt sinkenden Börsenkursen, indem sie die Staatsausgaben kürzt. Der amerikanische Finanzminister hat diese Entwöhnungszeit von staatlichen Wohltaten Detox-Frist genannt. Und Bitcoins, um ein Beispiel dafür zu nennen, werden eben nicht mit Staatsgeld aufgewertet, sondern nur beschlagnahmte Bitcoins aus den vielen Verbrecherprojekten, die mit Krypto gehandelt werden. Die kommen in diese Art digitaler Währungsreserve der USA, was ein sehr kluger Schachzug ist. Was für uns schon seit längerem gilt, kommt jetzt sogar verstärkt auf die Amerikaner zu. Und das haben sie sich mit ihrer Präsidentenwahl von Herzen verdient, nämlich eine unruhige, also volatile Zeit. Wer aber das für einen Investor nötige Zukunftsbewusstsein und eine ordentliche Liquiditätsreserve hat, der verkauft jetzt nicht, sondern sitzt diese Unruhen aus, mindestens 4 Jahre lang, wenn es sein muss. Oder er verkauft zu den noch immer relativ betrachtet hohen Kursen und wechselt ans andere Ufer. Und da trifft er dann auf wen? Auf mich zum Beispiel. Und auf alle anderen Wohlstandsbildner, die mit Börse und Krypto wie viele der erfolgreichsten Instis nichts zu tun haben. Uns betrifft das Börsengeschehen überhaupt nicht, das ist bekannt. In diesen Märkten unterwegs zu sein, ja, das kann bedeuten, reich zu werden, aber natürlich. Doch das ist und bleibt eine Fahrt über einen Ozean mit einem ständig schwankenden Schiff. Und wenn Stürme aufziehen, hat man es eben auch mal mit 15 Metern hohen Wellen zu tun, die einen über die Reling erbrechen lassen. Das muss man aushalten. Dann kann das langfristig auch an der Börse was werden. Wenn die Weltwirtschaft weiterhin so wächst wie die letzten 20 Jahre, mit ihren Billionen über Billionen Dollar billigem Geld. Denn was sich all die ETF-Sparer und sonstigen Börsenteilnehmer klar machen müssen, wenn sie schon seit 20 Jahren die Kurssteigerungen mitgenommen haben mit ihren monatlichen Raten, denn es sind ja oft Ratensparpläne, dann sind sie richtig gut im Plus, auch wenn es jetzt mal 30% zurückgeht. Aber gleichzeitig sorgen diese monatlichen Raten in Zeiten höchster Kurse dafür, dass sie zu einem womöglich absurden, überblähten Preis eingekauft haben, der realwirtschaftlich bekanntlich längst keine Grundlage mehr hat. Auch das kann sich lohnen, wenn die Kurse langfristig weiter steigen, wovon auch alle ausgehen. Ja, ich gehe auch davon aus, weil eine dauerhafte globale Rezession, die sich vor allem in Amerika widerspiegelt, kann ich mir trotz aller Probleme nicht vorstellen. Zumindest in Ländern, die sich jetzt mit künstlicher Intelligenz gut aufstellen, und dazu gehört Amerika eindeutig. Und da reden wir jetzt mal besser nicht über Deutschland. Doch die Börsenkurse, die haben schon ein extrem hohes Level erreicht, ähnlich wie die 19 Millionen ausgegebenen Bitcoins, von denen es ja maximal 21 Millionen geben wird. Und was schon hoch unterwegs ist, braucht wie ein Bergsteiger ab 7000 Meter immer und immer länger, um in immer dünnerer Luft noch weiter nach oben zu kommen. Das wird immer anstrengender, es geht immer langsamer und Abstürze, an der Börse richtigerweise Korrekturen genannt, wird es immer häufiger geben. Ja, die Wohlstandsbildnerstrategie stellt sich da ganz anders auf. Wir lassen uns nicht vom Ozean verschaukeln, sondern wir bleiben lieber an Land. Dort gibt es sicher auch Hindernisse, klar, es geht am Anfang vielleicht langsamer voran, aber es ist wenigstens ein fester Grund und Boden, auf dem man unterwegs ist und der eine gewisse Planbarkeit zulässt. Und wir beginnen eben keine Tour gleich auf 7000 Metern Höhe, um die letzten 1400 Meter auf den Everest mitzunehmen, sondern wir suchen uns lieber Berge, die wir von ganz unten besteigen können. Oder noch besser, wir schütten uns zum Teil selbst die Berge auf, die wir erklettern. Im Investorenjargon nennt sich das die Pole Position einer Wertschöpfungskette erobern. Dem Ganzen, ja, liegt der Wunsch nach linearem Wachstum zugrunde, das oft in den ersten Jahren seine Zeit braucht, ja, wo es eher im Verborgenen, im Unsichtbaren wächst. Aber dann, und Agrikultur ist hier wieder ein Paradebeispiel, kommt mit fähigen Emittenten in einem rechtlich stabilen und wirtschaftsfreundlichen Umfeld die Zeit der Ernten. Und diese Zeit kann im besten Fall bis zu 25 Jahre andauern, bevor man wieder neue Zyklen für die nächsten 25 Jahre und für die nächste Generation pflanzen kann, wenn man will. Und all das gründet auf gesellschaftlich unverzichtbaren Werten, die nie aus der Mode kommen werden, weil sie noch nie in Mode waren, sondern der Kern vom Kern unserer Art zu leben darstellen. Mit Essen, Trinken, Lernen, Produzieren, Lagern, Versenden, Leben inmitten einer Welt, die zu über 90% aus Infrastruktur, Entwicklungsimmobilien und Agrikultur besteht. Doch zurück zu Donald Trump, dem ein Husarenstreich gelungen ist, allererster Güte. Und ja, auch ich muss mich noch daran gewöhnen, dass er nicht nur ein Lügner und Schwätzer ist, sondern selten auch etwas nachkommt von dem, über das er da schwadroniert. Man weiß halt nie, was das sein könnte. Das ist bei ihm wie mit Venture Capital. 1000 Ideen, aber nur eine oder zwei gehen auf. Eine dieser Ideen war, und nun ist sie Wirklichkeit, ein Konsortium unter der Führung des US-Investors BlackRock übernimmt für 22,8 Milliarden Dollar über 40 Häfen weltweit. Darunter, und das sind die eigentlichen Breaking News, die strategisch wichtigsten Häfen an beiden Enden des Panama-Kanals. Diese Häfen wurden zuvor vom Hongkonger Unternehmen Hutchison Ports betrieben. Und Trump hat es geschafft, irgendwie Druck auf Hutchison auszuüben, weil ihm der chinesische Einfluss auf den Panama-Kanal nicht gefallen hat. Niemand weiß genau, wie er das gemacht hat. Die Geschichte wird es uns irgendwann lehren. Und jetzt gehören der Riesenkrake BlackRock nicht nur zwei wertvolle Infrastrukturprojekte, ach was, jetzt gehören ihr zwei der wertvollsten Diamanten der Welt, wenn es um Infrastruktur geht. Denn dieses Nadelöhr-Panama-Kanal betrifft die Länder auf dem Planeten, die etwas interkontinental importieren oder exportieren. Das heißt de facto, es betrifft alle Länder. So bedeutet die Kontrolle über diese Häfen zu haben, auch in einem subtilen Sinn, mehr Kontrolle über die Länder der Welt zu haben. Himmel, wäre es schön gewesen, als Investorengemeinschaft der Wohlstandsbildner mit an diesen grünen Tisch eingeladen worden zu sein. Aber da reicht es auch nicht, wenn wir 1600 Investoren sind. Da müssten wir schon 160.000 Investoren sein. Denn dann kommen auch wir auf 2 bis 3 Milliarden Finanzierungskapital. Und das ist eine Summe, mit der man auch bei BlackRock zumindest mal mit hochgezogenen Augenbrauen rechnen kann, was in der Finanzwelt schon ziemlich bedeutend ist. Aber nicht, dass ihr denkt, ich hätte jetzt gern mit BlackRock zu tun. Im Gegenteil, ich bin über jeden Zentimeter froh, der mich von diesem Monster trennt. Entsprechend glücklich war ich auch, als sich BlackRock aus unserer australischen Agrikulturinvestition zurückgezogen hat. Denn tatsächlich waren BlackRock-Ableger Teil unserer dortigen Betreibergesellschaft. Doch diese Betreibergesellschaft wurde jetzt komplett in die Hände unseres Emittenten überführt. Also des eigentlich operativen Elements in dem Ganzen. Und BlackRock ist dabei rausgeflogen, weil dieser Investor mit seinem Druck, seinem Einfluss, seiner Ungeduld und seiner Profitgier nun mal kein angenehmer Partner ist oder war. Im Kleinen, wo es nur um ein paar hundert Millionen geht, ist es also wunderbar, nichts mit diesem Ungeheuer BlackRock zu tun zu haben. Im Großen, wo es um Milliarden und um globale Macht geht, ja, da kann man ihm aber nicht entkommen. Und hätte ich das Geld für den Panama-Kanal, dann würde ich sogar mit dem Ungeheuer kooperieren. Denn wegwünschen können wir es uns nicht, also müssen wir mit ihm leben. Das ist so wie mit unserer jetzigen Regierung. Anderes Thema. Was wie eine Gelegenheit aussah, mündete in einem Rechtsstreit über die fiesen Tricks der Auto-Abo- und Leasinghändler. Geld nicht zu verlieren, das man nicht verlieren muss, zum Beispiel durch Bildung, das ist ein wichtiges Element für jeden erfolgreichen Vermögensaufbau. Da gehören Beispiele über Kostenfallen und Abzockmaschen in einen Wohlstandsbildner-Podcast. Heute geht es um ein selbst erlebtes bzw. erlittenes Beispiel. 2022 habe ich in einem Podcast von meinem Auto-Abonnement berichtet. Damals waren Corona-bedingt die Preise für Neu- und Gebrauchtwaren so verrückt hoch, dass ich dachte, ein Auto für 11 Monate zu abonnieren, wäre die ideale Überbrückung, bis sich die Preise wieder normalisiert haben. Ja, und Autoabonnements waren vor 3 Jahren groß im Kommen, gerade im Vergleich zum Leasing, denn die Vorteile lagen auf der Hand. Flexibilität, Kostenklarheit, keine Anzahlung, schnelle Verfügbarkeit, kein Restwertrisiko, Auto zurückgeben und alles ist erledigt. Und das zu moderaten monatlichen Preisen. Das dachte ich so lange, und deshalb will ich jetzt vor Autoabonnements warnen, bis ich das Auto zurückgegeben habe. Dafür habe ich den Abholdienst des Abo-Anbieters zu mir kommen lassen und der hat dann ein Übergabeprotokoll angefertigt mit Bildern und der Beschreibung, welche Gebrauchsspuren und Schäden auf den ersten Blick zu sehen waren. In meinen Augen war das Auto nach 22.000 gefahrenen Kilometern in einem sehr guten Zustand, ja, also mal abgesehen von kleinen Steinschlägen und Kratzern in der Felge, wie sie eben im täglichen Gebrauch vorkommen. Nichts Dramatisches, dachte ich, weil das der Mensch vom Abholdienst auch so eingeschätzt hat. Wenige Wochen später bekomme ich eine Abschlussrechnung über mehrere tausend Euro, zertifiziert von irgendeinem TÜV-Sachverständigen. Der soll festgestellt haben, dass der Spoiler und die Heckklappe komplett neu lackiert werden müssten und alle 4 Felgen nicht mehr zu gebrauchen wären. Nun ja, Dass man am Ende einer Nutzungszeit einen kleinen Abschlag leisten muss, das kannte ich von meinen vielen Leasingverträgen zuvor. Aber dass die Abschlussrechnung höher ist als die Summe aller monatlichen Gebühren und dass die ganz normalen Gebrauchsspuren nirgendwo eingepreist werden, das habe ich nicht eingesehen. Doch mit dem Autohändler war nicht zu reden. Im Gegenteil, der Tonfall, mit dem mir in E-Mails geantwortet wurde, erschien mir von Anfang an etwas rüde, denn unhöflich zu sagen wäre hier untertrieben. Es klang wirklich von Beginn an so, als wollten sie mich einschüchtern. Also gehe ich mit der Abschlussrechnung zum Anwalt. Denn wer versucht, mich einzuschüchtern, der bringt mich gerade dann auf die Barrikaden. Und das war der Start eines Verfahrens, das sich über 2 Jahre hingezogen hat. Anfang 2025 sitze ich dann mit meinem Anwalt, dem gegnerischen Anwalt, und einer tiefen, entspannten Richterin von vielleicht 60 Jahren in einem dieser schmucklosen Säle, wie sie wohl in jedem Gericht gleich aussehen. Die Stimmung von Beginn an, heiter bis ausgelassen, hat nur noch gefehlt, dass wir uns alle mit einem Aperol Spritz zuprosten und uns köstlich darüber amüsieren, wie die Preise von Felgen, Sonderanfertigungen wegen Lieferkettenproblemen durch die Decke gehen. Ich vermute bis heute, alle waren recht locker, weil der Streitwert von ein paar tausend Euro eigentlich nicht der Rede wert war. Aber durch die Zeilen habe ich herausgehört, dass alle Beteiligten außer mir viel Erfahrung hatten mit solchen Peanuts-Verfahren, in denen es um das immer Gleiche geht, den unverschämten Abschlussrechnungen von Autohändlern, ob das jetzt mit Abonnements oder Leasingverträgen zu tun hat, egal. Am Ende einigen wir uns darauf, dass ich etwas mehr als gerade mal die Hälfte der ursprünglichen Rechnung zu bezahlen hatte. Ja, und das war für mich okay. Am meisten geblutet hat wahrscheinlich meine Rechtsschutzversicherung, die ich glücklicherweise vor ein paar Jahren speziell für solche Verkehrssachen abgeschlossen hatte. Die hat mir natürlich nach diesem Verfahren mit Kündigung gedroht oder mit der Herausstufung meiner Eigenbeteiligung von 500 auf 1000 Euro pro Fall. Das bestätigt wieder mal, dass Versicherungen reine Schönwetterdienstleister sind, die mit Schlechtwetter nur Werbung machen. Und wenn es mal regnet, dann sind die ganz schnell sehr schlecht gelaunt. Worauf ich jetzt aber hinaus will und das als Warnung mitgeben möchte an alle, die mit der leihweisen Nutzung von Autos liebäugeln. Als ich nach der Einigung im Gerichtssaal mit meinem Anwalt auf dem Weg zu unseren Autos die Straße entlang laufe, erzählt er mir etwas, worauf ich in meiner Naivität nie gekommen wäre. Nämlich, dass das, was ich mit der völlig überhöhten Abschlussrechnung erlebt habe, nicht die Ausnahme war, sondern der Normalfall. Bei der Abschlussinspektion eines Leih- oder Abonnementwagens holen sich die Autohändler einen TÜV, der ihnen ein Gutachten über die ganz kleinen, die kleinen und die größeren Schäden erstellt, mit Reparaturkosten, die dem Händler nochmal ein richtig gutes Geschäft verschaffen. Die Teile am Auto mit Gebrauchsspuren, wie zum Beispiel die Felgen, die werden nach Möglichkeit auf Kosten des Kunden aufpoliert und auf dem Gebrauchtmarkt verkauft. Gleichzeitig zahlt der Kunde einen komplett neuen Satz Felgen und am Ende steht das Auto wie neu da. Diese Abschlussrechnungen müssen also ganz und gar nicht dem eigentlichen Schaden und den tatsächlichen Wiederherstellungskosten entsprechen. Nein, sie enthalten einen deutlichen Aufschlag, der den Händler, ja, und vielleicht auch die anderen Beteiligten an der Dienstleistung oder besser gesagt an der Abzockmasche beglücken soll. Und das funktioniert. Und warum? Die meisten Autonutzer haben keine Rechtsschutzversicherung oder wollen sich das jahrelange Theater mit Anwälten ersparen. Und dann zahlen sie früher oder später eben diese Rechnungen. Ja, und nur die wenigen, die sich wie ich dagegen gerichtlich wehren, zahlen am Ende das, was den Schäden tatsächlich entspricht. Die Anwaltskosten, die sich die Prozesspartei normalerweise teilen, die fallen dafür den Händler kaum ins Gewicht. Ja nun, für mich ist das Betrug, aber es scheint ein weit verbreitetes Geschäft zu sein, das den Anwälten und Richtern vertraut ist. Entsprechend locker und routiniert findet man eben dann eine Einigung, wenn man eine finden muss. Aber für den arglosen Anwender ist das wieder eine Kostensteigerung mehr, die in keiner Inflationsberechnung, höchstens in einer Schatteninflationsberechnung, Eingang findet. Und sie bestätigt, dass der so oft von mir erwähnte Glaubenssatz auch ganz gewiss für Anbieter von Leasingfahrzeugen und Autoabonnements gilt, nämlich: Es ist nicht genug für alle da, also zock mit vereinten Kräften den Kunden ab, wo du nur kannst. Als Fazit dieser unerfreulichen Episode, die ich aber trotzdem dankbar als Erfahrung abspeichere, jetzt 7 Maßnahmen, mit denen du dich vor überhöhten Abschlussrechnungen bei Autoabonnements, Mietautos oder Leasingverträgen schützen. Und wenn nicht schützen, dann wenigstens die Kosten minimieren kannst. Erstens, prüfe sorgfältig die Vertragsbedingungen. Studiere gründlich die Regelungen zur Rückgabe und Schadensbewertung. Achte auf Klauseln zur Definition von Gebrauchsspuren und möglichen Zusatzkosten. Zweitens, dokumentiere penibel den Fahrzeugzustand. Erstelle also bei der Übernahme und Rückgabe des Fahrzeugs detaillierte Protokolle mit hochauflösenden Fotos, ganz nur für deine eigene Verwendung. Denn damit kannst du den Zustand des Autos nachweisen und dich gegen unberechtigte Forderungen wehren. Drittens, hol dir vielleicht ein unabhängiges Gutachten ein. Bei Unstimmigkeiten über den Fahrzeugzustand kannst du einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen. Und damit bekommst du eine objektive Bewertung. Klar sind das Kosten, aber diese Kosten drücken am Ende auch den Vergleich. Viertens, schließe eine Rechtsschutzversicherung ab, wenn du oft Autos mieten musst. Eine Verkehrsrechtsschutzversicherung ist nicht so wahnsinnig teuer und lohnt sich im Streitfall, auch wenn man dann damit rechnen muss, aus der Versicherung zu fliegen oder hochgestuft zu werden im Eigenanteil. Fünftens, ja, wähle den Anbieter sorgfältig aus. Informiere dich also über die Seriosität des Anbieters, beispielsweise durch Kundenbewertungen und Erfahrungsberichte. Wähle Anbieter mit transparenten Konditionen und kundenfreundliche Rückgabebedingungen. Aber ehrlich gestanden habe ich das gemacht und bin offensichtlich trotzdem an einen geraten, den ich nun wirklich nicht mehr empfehlen würde. Aber hier anprangern will ich ihn auch nicht, denn wie gesagt, mein Anwalt und ich glauben, das ist ein systemisches Problem. Sechstens, pflege deinen Leihwagen. Halte das Fahrzeug während der Nutzungsdauer in einem wirklich gepflegten Zustand. Das reduziert eine übermäßige Abnutzung und außerdem das Risiko von Beanstandungen bei Rückgabe reduziert es auch. Und siebtens schließlich, kaufe dir ein Auto. Am besten ein gebrauchtes von einem Hersteller, der in der Reparatur- und Rückrufstatistik unter ferner Liefen läuft. Mit wenigen Kilometern, mit unauffälliger Farbe, ohne Schnickschnack, aber mit allen Elementen, die für eine entspannte Reise wichtig sind. Und zahle das Auto auf einmal, am besten in bar. Fertig. Dann hast du nie Probleme mit der Branche, von der wir es gerade hatten. Ja, da kann man mit 20.000 Euro für viele, viele Jahre ein gutes Geschäft machen und verschwendet keinerlei Zeit mit juristischem Geplänkel. Auch das ist Wohlstandsbildung. Ganz wie einer meiner Mentoren eins sagte mit einem der schlichtesten, aber für mich effektivsten Bonmots, schon so oft erwähnt, dass es nie aus der Mode kommt. Was, Andreas? Du willst Wohlstand aufbauen? Dann verkleinere als erstes dein Auto. Zum Schluss ein Gute-Laune-Genusselement der ganz zentralen Art. Wissen. Wissen ist für mich eines der größten Genusselemente, die es gibt. Ich meine die Art von Wissen, das mich etwas lehrt, das mir zeigt, wie irgendwo die Spielregeln funktionieren, das mir bewusst macht, was ich zu erwarten habe, wenn ich dies oder jenes tue. Gerade wenn es unerfreulich und schmerzhaft sein sollte. Siehe das Beispiel von gerade eben. Denn dann habe ich die Wahl, ob ich durch mein Verhalten in den Schmerz hineinrennen will oder ob ich dem Schmerz durch andere Entscheidungen in meinem Leben entgehen kann. Zu diesem Wissen gehört eine Erkenntnis aller großen Weisheitslehren, die die aktuelle Gesundheitsforschung jetzt bestätigt. Dass uns Menschen vom 40. bis zum 60. Lebensjahr eine ganz besondere Zeitspanne geschenkt wird. Zum einen bekommen wir in diesen Jahren, in diesem Lebensabschnitt, die ersten Warnschüsse, diese oft noch sanften Quittungen für alles, was wir unserem Körper an üblen Dingen bis zum 40. Geburtstag zugemutet haben. Was ich da meine, Rauchen, Alkohol, zu wenig Bewegung, miese Ernährung und so weiter, das dürfte mittlerweile Allgemeinwissen sein. Nun, die Sünden unserer Vergangenheit können wir nicht mehr ändern. Wir müssen die Konsequenzen halt durchstehen. Daher kommt jetzt der interessantere Aspekt dieser 20 Jahre. Alles, was wir von 40 bis 60 tun, im Guten wie im Schlechten, bildet die Grundlage für alle folgenden Jahre bis zum Tod. Wir haben also 20 Jahre Zeit, eine Weiche zu stellen für den Rest unseres Lebens. Die Fahrt in die eine Richtung steigert enorm die Wahrscheinlichkeit, Schmerzen und Krankheiten zu bekommen. Die Fahrt in die andere Richtung steigert die Wahrscheinlichkeit, Wohlsein und Leistungsfähigkeit bis zum Ende genießen zu dürfen. Natürlich können wir unseren Körper grundsätzlich in jedem Lebensjahr so beeinflussen, dass er einen gut durchs Leben trägt. Aber ich finde es faszinierend und dankenswert, dass alles zwischen 40 und 60 doppelt einzuzahlen scheint. Einerseits bin ich mit dem Wissen um diese sensible Phase doppelt gewarnt, wenn ich zu dieser Zeit meinen Körper über Gebühr belaste. Und andererseits, und darauf liegt mein Fokus, habe ich das Gefühl, als bekäme ich die doppelte Wohlseinsrendite ausgezahlt, wenn ich meinem Körper Gedanken, Emotionen, Nährstoffe und Bewegung zuführe, die ihm richtig gut tun. Ich bin jetzt 53, habe also nur noch 7 Jahre Chancenzeit, um effektiv wie nie aufs Wohlbefindenskonto einzuzahlen. Mit dem heutigen Genusselement denke ich aber an die vielen 100 Wohlstandsbildner, die noch mehr Jahre oder sogar alle 20 Jahre dieser fruchtbaren Zeit vor sich haben. Natürlich, auch wenn nichts wie überall garantiert werden kann, so scheint doch zu gelten, was für eine grandiose Renditemöglichkeit aus geistiger und körperlicher Hinsicht eröffnet sich uns da nur durch Wissen. Also, machen wir was draus. Euer Andreas, der Wohlstandsbildner. Und vergesst bitte nicht, ein paar Sterne dazulassen oder den Podcast weiterzuempfehlen, wenn er euch etwas gebracht hat. Danke sehr schon jetzt.